Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich, ich habe heute jemanden am Start. Ich vermute mal, ihren Namen werden die allermeisten von euch kennen. Sie hat in letzter Zeit durchaus in der einen oder anderen Liste stattgefunden, den einen oder anderen, die ein oder andere Auszeichnung bekommen. Sie arbeitet bei der Scout24-Gruppe. Sie ist dort Chief People and Sustainability Officer. Und ja, es ist Dr. Claudia Viehweger. Herzlich willkommen, Claudia.
Danke, Gero. Nette Ansage. Thanks a lot.
Ja, klar. Diese ganzen Listen ist auch vielleicht der gute Einstieg ins Gespräch. Ne? Also ist es ja schön, wenn man auf so Listen draufsteht oder auch CHRO des Jahres wird, ne? So durch das Personalmagazin geschehen. Wie wichtig ist dir sowas eigentlich?
Wie wichtig ist mir das? Also ich habe mich total gefreut, selbstverständlich, zum einen auf dieser Liste zu stehen, die ja extrem hochkarätig war und wo ich schon sehr stolz war, irgendwie mich da meinen Namen unter den anderen Namen zu lesen. Ich habe da jetzt nicht drauf hingearbeitet. Ich habe auch im Hintergrund irgendwie nichts veranlasst. Am Ende ist es für mich eine Auszeichnung des Teams und unserer Arbeit. Und das ist natürlich irgendwie cool, dass wir da gesehen werden und dass wir auffallen mit so einer Scout24-Gruppe bei dem, was wir tun und bei den innovativen Initiativen, die wir irgendwie ergreifen. Das hat mich echt gefreut. Und insofern ist es natürlich wichtig für mein Team, dass sie in so eine Sichtbarkeit kommen.
Das hatte ich fast erwartet, dass du das so sagst. ich weiß das noch aus meiner alten Rolle. Ich war natürlich nie CHRO oder sowas, aber warum überhaupt Auszeichnung? Die sind ja vor allen Dingen wichtig, und du sagst es gerade, für das Team in der Außen-, aber auch in der Innenwahrnehmung. Also mir hat das damals geholfen, innen vor allen Dingen zu sagen, ey Leute, schaut mal, das wird wahrgenommen, was wir hier tun. Und wenn sozusagen die Budgetplanung ist, nicht vergessen, dass das vielleicht nicht ganz egal ist, was wir hier so machen, ne?
Ja, also es hat auch sehr, sehr motivierend gewirkt, muss ich sagen. Also die waren, als mein Team damals gehört hat, ich bin nominiert und ich bin hier sozusagen in einem Wahlkampf, das war ein Publikumspreis, den CHRO of the Year von Haufe. Da waren die Feuer und Flamme und haben irgendwie alles in Bewegung gesetzt, damit nicht nur die MitarbeiterInnen bei uns in der Scout-Gruppe, sondern auch ihre Freunde und Freundinnen, Kolleginnen außerhalb von Scout mich halt wählen. Und das war natürlich faszinierend zu sehen, wie viel Energie da plötzlich aufgekommen ist und dieser Stolz, den sie hatten auf die Arbeit, die wir gemeinsam machen. Also du hast völlig recht, sozusagen es wirkt sehr stark nach innen und da bin ich total stolz drauf. Und das ist mir auch wichtig. Also der Teil ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich kann jetzt auch nicht verhehlen, dass mir das jetzt natürlich auch schon einige Türen geöffnet hat, dass ich auf tolle Konferenzen eingeladen werde, wie zum Beispiel auch auf dein Embrace Festival, auf das ich mich sehr freue und einige Anfragen habe, dass ich einfach teile, was für eine HR-Arbeit wir machen. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, weil diese Wirksamkeit zu spüren, das ist toll.
Super. Das ist auch ein guter Übergang. Fast als würdest du meine nächste Frage kennen, denn natürlich müssen wir auch so ein bisschen darüber sprechen. Du bist in der Scout24-Gruppe ja noch gar nicht so unendlich lange. Ne? Also wenn ich hier drauf schaue, sind es so um die 3 Jahre, noch nicht ganz sogar. Und da ist eine ganze Menge passiert. Wir beide haben mit deiner Kollegin Alice Wrede, die auch immer noch bei euch arbeitet, soweit ich informiert bin.
Ja, super Frau.
Im Juni 22 zuletzt gesprochen. Damals waren so die Themen, die Talent Company, Scout24, Diversity, haben wir drüber gesprochen. Jetzt ist aber was passiert, was ich natürlich eben anmoderiert habe. Du bist ja eben nicht nur in Anführungsstrichen Chief People Officer, nein, du bist ja auch Sustainability Officer bei Scout24. Und vielleicht fangen wir da mal einmal kurz an. Das ist ja neu. Warum ist das für euch so wichtig und was tut ihr da gerade?
Ja gut, also das Thema Sustainability ist ja für Scout24 jetzt grundsätzlich nicht neu. Das haben wir natürlich auch schon vorher bearbeitet, auch sehr erfolgreich verarbeitet. Da kann ich jetzt gar nicht alle Lorbeeren einsacken. Es war schon immer auf der strategischen Agenda von Scout24. Aber was wir gemacht haben, ist uns zu überlegen, wo gehört das Nachhaltigkeitsthema eigentlich hin oder was kann man mit dem Nachhaltigkeitsthema gut verzahnen? Und da haben wir eben festgestellt, muss ja jährlich sogenannte Wesentlichkeitsanalysen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie machen, dass eben ein ganz wesentliches Thema für die Geschäftstätigkeit von Scout24 People-Themen sind. Ja, also People-Themen, die wir jetzt ab dem Geschäftsjahr 2024 in 2025 nach der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive auch reporten müssen, anders reporten müssen, als wir das bislang gemacht haben. Und da sieht man eben, dass das ganze Thema Talent, Talententwicklung, Work-Life-Balance, Diversity, Equity, Inclusion, inklusive Führung, diese Themen nehmen einen großen Stellenwert ein. Und da macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, dass Nachhaltigkeit für so eine Company, wie wir es sind, eine Tech-Company, deren wirtschaftlicher Erfolg ausschließlich durch die MitarbeiterInnen getrieben und erwirtschaftet wird, dass da die Nachhaltigkeit sozusagen das Dach ist und die People-Komponente unter der Social-Säule, also soziale Nachhaltigkeit, dann einen Schwerpunkt bildet. Und genau so habe ich das jetzt aufgezogen. Und man merkt einfach, dass wir in diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen nochmal ganz anders das Blut reingeben können, dass wir sozusagen die People-Strategie ist ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie und die Initiativen, die wir fahren und die wir nach außen oder an die Investoren, an die Analysten melden, dass das halt Themen sind, für die wir auch wirklich stehen. Ist keine Corpcom-Themen und es sind auch keine reinen Compliance-Reporting-Themen, sondern wir stricken da eben unsere Geschichte draus, wo wir hinwollen und was uns wichtig ist. Und ich glaube, das macht einen Unterschied.
Das finde ich eine tolle Antwort, weil du im Grunde genommen schon von der Verzahnung eigentlich sprichst, ne? Also ihr seid so ein klassisches Knowledge-Worker-Unternehmen, so würde ich es mal bezeichnen. Das mag in großen Produktionsunternehmen eine ganz andere Geschichte sein. Die haben sicherlich bei Nachhaltigkeit auch nochmal andere Themen zu lösen. Aber hier liegt die Verbindung zum Thema People und Culture auf der Hand. Und deswegen ist es auch eine gute Überleitung, wenn wir über die strategischen Themen in eurer Personalarbeit sprechen. Dann ist das ja kein Sonderthema, sondern im Grunde genommen, würde ich jetzt meinen, ist ja alles mehr oder weniger miteinander verwoben, oder?
Ja, exakt. Also die People-Strategie ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, also wirklich aber auch nur ein Teil. Ne? Natürlich haben wir noch die Klimastrategie, das darf man nicht vergessen. Also natürlich ist auch die CO2-Reduktion für uns ein wesentlicher Punkt und auch die Governance-Themen im Rahmen von Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, im Rahmen von Code of Conduct in den Lieferketten von unseren Suppliern, das sind alles wichtige Themen. Aber ein Schwerpunkt ist schon die soziale Nachhaltigkeit und die findet selbstverständlich in unserer People-Strategie sehr stark statt. Also das ist etwas, damit beschäftigen wir uns. Das ist schön, dass wir da gemeinsam mit dem Nachhaltigkeits- und dem People-Themen drauf gucken können. Und weiterhin gilt, und das ist ganz interessant zu sehen, wenn du sozusagen diese Wesentlichkeitsanalyse nach der CSRD, also du hast ja jetzt ja bestimmte Vorgaben, ja, die haben wir jetzt zum ersten Mal auf den neuen Regularien sozusagen gemacht und rauskommt für diese soziale Nachhaltigkeit eigentlich unsere Talent-Company-Strategie, ja, also Purpose, Progress, Package, ja, das ist genau das. Und da musst du halt die DEI-Themen, kannst du da überall irgendwo drunter subsumieren, wahrscheinlich am ehesten unter Purpose, aber vielleicht auch unter Progress. Also das ist sicherlich ein weiterer Schwerpunkt. Aber es ist ganz interessant zu sehen, dass wir natürlich auch schon bisher die richtigen Hebel bedient haben. Und jetzt kannst du es halt noch ja, vielleicht noch schöner und akkurater formulieren und ineinander so verweben, dass halt innen und außen unsere Strategie sehr gut verstehen. So, das ist das, was ich derzeit mache. Ja, also klassische North Star Betrachtung vor dem Hintergrund der nachhaltig wirtschaftlichen Erfolges von Scout24.
Über das die Strategie Purpose Progress Package haben wir letztes Mal tatsächlich auch schon gesprochen. Mhm. Insofern ist das schön, weil es eine wirkliche Strategie ist. Ist ja. 2 Jahre her. Und was sind so vielleicht Milestones aus deiner Sicht, die in den 2 Jahren passiert sind bei euch?
Naja, also wir haben uns schon sehr stark mit Equitable, Entschuldigung, dass ich dieses Denglisch hier immer reinbringe, gleichwertige oder, ja, ich nehme das Wort Equitable, ich mag das aus dem Englischen auch sehr gerne, diese ganzen Prozesse, wie wir Frauen fördern, vor allen Dingen, wie wir Frauen in Führungspositionen fördern. Das war schon oder ist auch ehrlich gesagt immer noch, gerade was Führungspositionen anbelangt, ein großer Schwerpunkt, starker Fokus auf Women in Tech bei uns und da zu gucken, welche Programme können wir etablieren, um gerade diese Entry-Level-Positions, ne, also diese ersten Leadership, die ersten Führungspositionen, die ich besetze, wie bekomme ich da eigentlich mehr Frauen rein, sodass ich auch so eine echte Talentbank entwickle, ne? Weil ich kann ja auch nur oben im Senior-Management, wenn ich jetzt nicht externes Hiring dazu nehme, aber wichtig sind ja die internen Promotions. Das soll die Leute ja auch motivieren bei uns, dass diese bei uns sehen, dass sie weiterkommen. Wie kann ich sozusagen so eine Talentbank kreieren, wo ich tolle, auch weibliche und nicht-binäre Talente entwickle, die ich dann eben auch in höhere Rollen irgendwann hinein promoten kann. Und ich glaube, das war in der letzten Zeit ein großer Schwerpunkt für uns. Wir haben da tolle Programme auch aufgesetzt, wie zum Beispiel so ein Leadership-Light-Programm. Klingt jetzt irgendwie erstmal komisch. War ein totaler Erfolg, gerade für diese ersten Teamlead-Funktionen, da eben mehr Frauen reinzubringen. Und da gerade im Tech-Bereich hat das extrem gut funktioniert.
Super. Das ist für mich gerade, ich versuche ja immer mitzudenken und frage mich jetzt gerade, ist das dann Purpose oder Progress? Oder ist es beides? Also trennt
ich habe es unter Progress. Hm? Ja. Ah, sorry, ich habe das unter Progress. Also für mich ist alles von Promotion, Weiterentwicklung, ja. Talententwicklung, Successorship ist bei mir unter Progress gepackt. Also wir haben da sozusagen unsere Säulen, unsere KPIs und das wäre da verortet, genau. Okay.
Macht auch total Sinn. Wenn man auf die Purpose-Ebene schaut, da waren wir eben schon mal kurz bei dem Sustainability-Thema. Mhm. Fallen da noch andere Dinge rein, die sich daraus ergeben?
Naja, also da fällt vor allen Dingen das ganze Thema Haltung und Werte rein. Ja, also für was stehe ich eigentlich? Wie positioniere ich mich auch jetzt ehrlich gesagt als Arbeitgeber auch in den aktuellen politischen Konflikten? Mhm. Das ist auch ein großes Thema bei uns, was wir immer wieder im Executive Leadership Team diskutieren auch. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Weil einerseits möchte man natürlich überhaupt gar keine politischen Statements abgeben, andererseits kann man jetzt aber auch sich aus meiner Sicht nicht komplett wegducken, vor allen Dingen nicht, wenn man so viele Nationen bei sich arbeiten hat, dass man einfach zu bestimmten Themen, finde ich, eine Haltung zeigen muss. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir ganz klar auch bespielen und wo wir auch natürlich immer riskieren, dass MitarbeiterInnen sagen, okay, das gefällt mir jetzt nicht, das ist jetzt nicht mehr meine Garage. Ja. Das ist dann halt so. Ja, und das nehmen wir dann im Prinzip in Kauf.
Ich halte das persönlich für den richtigen Weg, auch wenn das jetzt eigentlich egal ist, was ich dazu denke, ne? Aber ganz grundsätzlich, ich sag's deshalb, weil ich finde, da können sich mehr Unternehmen ein Beispiel dran nehmen und sollten sich vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen an diesen Haltungsfragen. Lass uns noch einmal kurz auf den Package-Bereich gucken. Was ist das?
Naja, das ist natürlich, da ist die Musik. Da ist die monetäre Musik. Also das sind zum einen natürlich die ganzen Gehaltspakete drin. Und da sind wir, also wir machen wirklich jährlich, unsere Gehaltsdaten werden jährlich überprüft. Wir gucken uns jedes Level an. Wir schauen, wie sind die Gehaltsentwicklungen, auch atypisch. Na, manchmal ist es ja so, dass du bestimmte Jobprofile hast, wo es einfach eine Shortage, also eine wenig Verfügbarkeit am Markt gibt, wo du dann irgendwie überproportional mehr bezahlen musst. Das versuchen wir alles mit einzukalkulieren, vorherzusehen, sodass wir wirklich ein attraktiver Arbeitgeber sind, was das Package anbelangt. Das ist aber auch zum Beispiel die Frage, es gibt ja auch sogenannte Long-Term-Incentives, ab welchem Level gewährst du die? Mhm. Ja, und da sind wir, haben wir uns dann angeguckt, was weltweit große Tech-Unternehmen machen, haben geschaut, ab welchen Levels sozusagen welche Packages sehr attraktiv sein können. Und ich würde mal behaupten, da haben wir ein ganz attraktives, ganz attraktive Pakete geschnürt. Da gehören aber natürlich auch die Benefits mit rein, von wie sieht das Office aus? Das ist ja schon fast Standard, ja. Wie sieht auch die Office Policy vielleicht noch dazu aus? Aber auch, kannst du jetzt einen Jobrat anbieten, hast du ein Fitnessstudio, wir haben Trainer, wir haben Gesundheitstage, wo wir Ernährungsberatung anbieten. Wie stark schauen wir auch auf solche Themen wie Mental Health? Was gibt es da für Unterstützungsleistungen? Also Package wirklich im weiteren Sinne verstanden. Und immer auch, das finde ich ganz wichtig, gerade für Personaler, weil ich häufig das Gefühl habe, dass wir immer noch nicht genug Daten sammeln und auswerten und auch datenbasierte Entscheidungen treffen. Regelmäßig werten wir auch aus, sozusagen, wie teuer ist ein Benefit im Verhältnis zu, wie beliebt ist das eigentlich? Ja, haben wir überhaupt die richtigen Benefits? Und da siehst du dann sehr schön irgendwie, was hat einen hohen finanziellen Invest und vielleicht eine hohe Attraktivität? Was sind aber vielleicht auch Benefits, die gar nicht so teuer sind, aber die eine ganz hohe Attraktivität haben? Das versuchen wir wirklich zu tracken und danach dann auch auszusteuern.
Ich habe da zwei dran angeflanschte Fragen sozusagen zu dem Package-Thema. Das eine zielt so ein bisschen Richtung Transparenz, weil mich das persönlich selber interessiert. Ich bin ja nicht nur Blogger und Podcaster, bin ja auch CEO einer Firma. Und da kommt aus der Mitarbeiterschaft immer der Ruf nach Gehaltstransparenz. Und gleichzeitig hast du die Situation, wie du sie gerade skizziert hast. Du bist in einem harten Wettbewerb. In einigen Positionen, in anderen Positionen ist der Wettbewerb, sage ich mal, okay. Und in anderen Positionen, da weißt du auch, die kannst du füllen. Also am Ende ist es ja eine Marktentwicklungsfrage. Ich würde immer sagen, per se finde ich Transparenz ja gar nicht schlecht, aber in diesem Thema bin ich mir gar nicht sicher, ob das mehr Herausforderungen, Probleme schafft, wenn man Gehaltstransparenz einführt. Wie ist da deine Denke zu dem Thema?
Ich hatte erst überlegt, ob ich sage ambivalent, aber ich glaube, ambivalent ist nicht das richtige Wort. Also eigentlich bin ich für eine Gehaltstransparenz grundsätzlich, aber sie bezieht sich aus meiner Sicht immer auf Ranges.
Ja.
Also was halt nicht passieren darf, ist, dass Mitarbeiter demotiviert sind, weil sie irgendwie exakt wissen, was rechts und links verdient wird. Weil das ist falsch, weil ich natürlich immer gucke, was hat jemand für Berufserfahrung, was hat er ganz genau für Qualifikationen, zu welchem Zeitpunkt hat er auch Vertragsverhandlungen geführt. Das sind Aspekte, die kann und will ich auch künftig nicht außer Betracht lassen. Also es wird nie eine absolute Gleichbehandlung im Sinne geben, dass es einfach jeder Mensch im Unternehmen komplett gleich vergütet wird. Natürlich für die gleiche Arbeit und die gleiche Qualifikation. Selbstverständlich gibt es da das gleiche Gehalt. Da passen wir auch sehr auf, weil wir uns innerhalb dieser Ranges bewegen. Und deswegen sage ich, Gehaltstransparenz ja, aber es gibt halt eine gewisse Flexibilität und die muss es auch geben. Und bei uns ist es schon so, dass jeder Manager, der Teams führt, eine Transparenz über diese Ranges hat. Ja, und dann auch mit dem HR-Business-Partner gemeinsam überlegt wird, okay, wo steht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt? Wenn jemand eine sehr, sehr gute Performance über das Jahr geleistet hat, können wir ihn vielleicht dann in der Range auch höher schieben. Aber insgesamt sind wir natürlich den Gleichbehandlungsgrundsätzen verpflichtet und gleichzeitig halt müssen wir die Individualität berücksichtigen.
Ja, super, super Antwort, zumindest aus meiner Perspektive. Das ist echt ein komplexes Thema. Die andere Frage, die sich eben ergab, zieht in eine ganz andere Richtung, nämlich das ganze Thema Individualisierung im Kontext Benefits. Also die alte Idee, ich habe da zwei, drei Benefits und die passen ja für alle. Ich glaube, die muss man ad acta legen. Also ich finde, ich bin großer Freund, vielleicht auch eher lebensphasenorientiert über Mitarbeitende nachzudenken. Also wer gerade kleine Kinder hat, ist sicherlich anders unterwegs, als wer keine Kinder hat oder wer Eltern pflegen muss etc. pp. Also ich glaube, dass es da sehr unterschiedliche Bedürfnislagen gibt. Und diese Idee, wir haben hier fünf Benefits und such dir doch einen aus oder zwei, ich weiß gar nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ich persönlich glaube, man braucht wahrscheinlich eine deutlich größere Palette, ein größeres Angebot, wo dann individuell sozusagen auf die Individualsituation des der Mitarbeitenden was ausgewählt werden kann. Wie denkst du darüber?
Ja, sehe ich wie du. Ich glaube, das Angebot muss breit sein und man muss Partner finden, mit denen man kooperiert, die verschiedene Lebenssituationen abdecken, weil wie du sagst, der eine muss Eltern pflegen, der andere hat kleine Kinder oder vielleicht hast du sogar, ich würde nicht sagen im Worst Case, aber beides. Beide. Ja.
Genau.
und natürlich, und ehrlich gesagt, ich merke das ja jetzt, meine Kinder werden jetzt langsam älter, sind jetzt 11 und 14 und sie sind noch leider nicht aus dem gröbsten raus, in Anführungsstriche, was ich dachte, wo sie schon sind. Ja, auch das ist ehrlich gesagt dann doch viel mehr Carework zu Hause, als ich bislang angenommen hatte, als sie noch klein waren. Aber ich habe natürlich andere Bedürfnisse. Ja, mich interessiert viel stärker irgendwie Schulsituation, vielleicht Nachhilfelehrersituation. Also du brauchst einen Partner, der einfach ein breites Angebot hat, der ein breites Angebot abdeckt, weil das kannst du als Arbeitgeber ja gar nicht alles selbst zur Verfügung stellen. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Firmen, die da tolle Programme anbieten und auch eine Vielzahl an Programmen zum Auswählen anbieten. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, man muss immer schauen, welche Herausforderungen haben die MitarbeiterInnen auch in zu ganz speziellen Zeiten. Ich gebe dir ein Beispiel, als jetzt wir Covid hatten und wir natürlich alle wussten, gerade zur Anfangszeit, als die Schulen geschlossen wurden, was machen wir da, wie können wir da vor allen Dingen Eltern unterstützen mit Kindern, die jetzt zu Hause sitzen und sozusagen, wo einfach dieses Parallelarbeit und Kinderbetreuung überhaupt nicht möglich ist. Und da haben wir natürlich reagiert und haben zum Beispiel für eine sehr lange Zeit bei Scout die Policy gehabt, dass Eltern nur 50% arbeiten mussten und 100% Gehalt bekommen haben. Ja. Und genauso kann es sein, dass wir aber auch andere Berufsgruppen oder andere Betroffene, wenn sie halt am Struggeln sind, wirklich dann auch Maßnahmen und Initiativen fahren, die denen in diesen Situationen helfen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, halt immer zu gucken, wo hole ich meine Leute ab und was ist gerade ein Bedürfnis. Der nächste Punkt ist sowas wie Mobilitätszuschuss. Ich glaube, das macht inzwischen wahrscheinlich schon jedes Unternehmen, ne, dass man nicht sagt, hier ist der Dienstwagen, sondern das Bewusstsein hat sich verändert und wir wollen selbstverständlich CO2 reduzieren, CO2-Ausstoß reduzieren. Das zahlt auch alles auf unsere Klimabilanz ein, wie unsere Leute zu unserem Büro kommen. Und insofern haben wir natürlich ein großes Interesse daran, dass öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden oder dass ein Jobbike geleast wird, sodass es einen Mobilitätszuschuss gibt und die Mitarbeiter sich halt überlegen können, was wollen sie das investieren. Und die Dienstwagen eigentlich nur für den Vertrieb sozusagen vorbehalten sind, wenn sie wirklich zu KundInnen rausfahren müssen. Ja, also dass wir da irgendwie einen guten Blick haben, auch auf solche Themen.
Wenig überraschend, wenn man dir so zuhört, dann stellt man natürlich fest, dass du eine sehr moderne Personalarbeit vertrittst. Das war ja auch schon vor 2 Jahren so und wahrscheinlich lang davor auch. Das ist ja auch eine Haltungsfrage am Ende. Und natürlich muss man dann irgendwie auch einen Arbeitgeber finden, auch als CHRO oder Chief People Officer, wo man das entsprechend leben kann. Das ist in diesen Zeiten, wir sprechen jetzt Ende April 2024, einerseits Musik in meinen Ohren, was du so erzählst, weil ich mir sehr wünsche, dass wir eine progressive Personalarbeit machen in Deutschland. Und gleichzeitig erlebe ich zumindest im Markt an vielen, vielen Stellen ein Rückfall in für mich zumindest längst vergangene Zeiten. Also die Leute werden ins Büro zurückbeordert. Viele der Dinge, die in der New Work-Blase diskutiert und teilweise ja auch umgesetzt wurden, werden wieder zurückgedreht. Manchmal hat man das Gefühl, also das ganze Thema Vertrauenskultur dreht sich um eher in Misstrauenskultur am Markt, getrieben natürlich durch die makroökonomischen Herausforderungen, die Unternehmen dann oft in Unsicherheit versetzen und man versucht halt mit mehr Kontrolle sich eine vermeintliche Sicherheit zurückzuholen. So ist zumindest meine Interpretation des Ganzen. Wie siehst du das? Siehst du das überhaupt so oder sagst du, nee, also sehe ich eigentlich ganz anders?
Naja gut, also es gibt ja viele Unternehmen, die nun tatsächlich die Leute zurück ins Büro geordert haben und nicht nur irgendwie 2 Tage die Woche, sondern, weiß ich nicht, ich glaube bis zu 5 zum Teil auch. Ne? Also da kann man durchaus sagen, dass da die Vertrauenskultur jetzt sicherlich nicht gerade vorherrscht. Ja, also zurück in dieses, ich brauche Kontrolle, ich will deine Präsenz sehen. Ich glaube schon, dass tatsächlich einige Unternehmen da zurückfallen. Und das ist natürlich ganz klar Tone from the top. Also das hat immer für mich etwas mit Haltung und Führungsverhalten von ganz oben zu tun. Das kommt ja jetzt nicht unbedingt zwingend aus dem mittleren Management und schon gar nicht aus der Mitarbeiterschaft. Insofern, ja, ich erkenne die Tendenz, um deine Frage zu beantworten. Haben wir diese Tendenz oder erlebe ich diese Tendenz bei Scout24? Nee, aber das liegt auch daran, dass wir damals, als diese Diskussion anfing, post-Corona, nenne ich das jetzt mal, irgendwie wie viele Tage kommt man eigentlich ins Office, wie wichtig ist uns Kollaboration vor Ort, again, ne, dieses, was ist meine Haltung, was sind meine Werte, da waren wir halt schon sehr klar und haben übrigens auch viele Diskussionen bekommen und auch sehr viel Kritik für diese Haltung, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir sind keine fully remote company, das werden wir niemals werden. Derjenige, der sich damit nicht wohlfühlt, ist hier nicht richtig. Und wir haben Leute verloren, wir haben auch richtig gute Leute verloren und wir hatten viele Diskussionen. Weichen wir das jetzt auf? Können wir nicht doch für diesen Software Engineer, der irgendwie eine Superfähigkeit hat und der will jetzt aber nach Augsburg ziehen, können wir da jetzt nicht doch eine dauerhafte Ausnahme machen? Und wir waren sehr klar in dieser Hinsicht und haben gesagt, für befristete Zeiträume immer, es kann auch immer einen persönlichen Zeitraum geben, wo du einfach Ausnahmen brauchst, selbstverständlich, aber eine Dauerlösung verwässert unser Konzept und wir möchten gerne, dass die Leute sich an 2 Tagen in der Woche im Office treffen. Im Regelfall, ja, weil uns ist einfach wichtig, dass Teams miteinander auch face-to-face kollaborieren und ehrlich gesagt, das ist ja auch ein agiles Konzept, das ist ja Teil von agilem Arbeiten, ist Face-to-Face-Interaktion, dass man sich sieht, ja, und deswegen muss ich gestehen, hat sich diese doch eher harte Haltung, die wir damals hatten, sehr, sehr ausgezahlt, weil jetzt konnten wir einfach bei diesem Konzept bleiben. Wir haben das nie wieder angefasst. Es ist klar etabliert, das ist unsere Haltung und die MitarbeiterInnen akzeptieren das. Im Recruiting wird das direkt gesagt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich über die Haltung als Arbeitgeber wirklich Gedanken macht und das gesamte Senior Leadership Team dahinter steht. Und ich habe das mit den VPs diskutiert. Wir waren wirklich aligned. Ja, Es gab Runden, in denen wir die Vor- und Nachteile, Anzahl der Wochentage diskutiert haben. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und Working from Abroad schließt sich dann ja direkt daran an. Ja, so für uns passt das nicht, dass jemand 3 Monate nicht da ist. Das passt einfach nicht. Ja, wir machen das gerne möglich, aber in einem gewissen Rahmen und in einer gewissen Zeitspanne. Und ja, wenn wir dann dafür nicht attraktiv für bestimmte MitarbeiterInnen sind, dann ist uns die Haltung aber wichtiger, das durchzuziehen. Ich glaube, wir fahren da alle sehr, sehr gut mit und die Leute sehen, dass wir innovativ sind, dass wir tolle Produkte auf den Markt bringen und das hat auch damit zu tun, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten.
Das Statement lasse ich jetzt erstmal so stehen. Das ist ein guter Teaser für das, was wir am 6. Juni auf dem Emrace Festival in dem Panel besprechen werden, auch im Hinblick auf die Zeit jetzt in dem Podcast hier. Wir werden uns ja in Kürze wiedersehen und werden die Runde ein bisschen erweitern noch mit anderen spannenden Menschen, die dazu sicherlich auch so ihre Gedanken haben. Ja, das bringt mich schon eigentlich zur letzten Frage, zumindest für diesen Podcast hier. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast jetzt schon viel Inspirierendes von dir gegeben und trotzdem frage ich dich, was dich in letzter Zeit eigentlich selbst inspiriert hat. Vielleicht hast du da irgendwas, was du teilen willst.
Ja, wir hatten gerade vorgestern unseren Gesundheitstag. Also wir nennen das You Day, das klingt natürlich viel cooler als Gesundheitstag, aber am Ende geht es da um das Thema Resilienz, Gesundheit, mentale, physische Gesundheit und Inklusion. Und einer meiner tollen MitarbeiterInnen war auf der Bühne und hat was zum Thema Mental Health erzählt. Und das hat mich total inspiriert, weil es sozusagen nochmal die Perspektive geschärft hat, dass gerade das Thema mentale Gesundheit eben nicht ein rein individuelles ist, sondern ein kollektives Thema für die gesamte Organisation und dass es einen holistischen Blick auf Gesundheit in Organisationen bedarf und dass gerade die Führungskultur eine große Rolle spielt, Rollenklarheit, also organisationale Strukturen, Prozesse, Kultur, Teamzusammenhalt, und dann natürlich eine individuelle Resilienz, ganz klar. Also Mental Health ist ja schon am Ende ein individuelles Thema. Aber dass es halt ganz viele Komponenten gibt, die dazu beitragen und die vor allen Dingen, wenn man gut drauf schaut, auch präventiv sehr gut wirken können. Und das hat mich sehr inspiriert.
Super, ganz herzlichen Dank, Claudia. Hat wie immer unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg. Freue mich, wenn wir uns bald sehen und sag jetzt einfach mal Danke und bis bald.
Danke, Vero.
So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.